Digital Funky Solutions. Reingehört. Coach K spricht mit der, dem und dir im Podcast Hauptsache gesund. Dreh auf den Digitalfunk. Als Sportwissenschaftler, Coach und systemischer Berater spreche ich mit Menschen aus der Gesundheitsbranche, aus der Medizin und Menschen, die etwas zu erzählen haben. Hauptsache gesund.
Heute geht es um persönliche Vorsorge, Verhaltens- und Verhältnisprävention und die Idee eines analogen Tages.
Ja, hallo, ich bin der Sebastian Kramp. Ich habe ja den eigenen Podcast Hauptsache gesund und habe heute die Gelegenheit, mit dem Landrat Bodo Klimpel mal zu sprechen vom Kreis Recklinghausen. Herr Klimpel oder Bodo, wir duzen uns hier im Podcast. Sag doch mal zu Beginn, wer bist du eigentlich und was machst du genau?
Ja, mein Name ist Bodo Klimpel. Ich bin jetzt seit 5 Jahren Landrat des Kreises Recklinghausen. Und zum Thema Gesundheit fällt natürlich sofort die Brücke zum Gesundheitsamt. Da sind wir natürlich als Kreis zuständig und Stichwort Corona, da haben wir eine ganze Menge auch mit zu tun gehabt, aber auch insbesondere in der Prävention aktuell. Wir machen beispielsweise Schuleingangsuntersuchungen im Gesundheitsamt. Es gibt einen zahnmedizinischen, einen jugendmedizinischen Gesundheitsdienst. Also da ist der Kreis Recklinghausen ordentlich unterwegs beim Thema Gesundheit.
Das freut mich zu hören. Nichtsdestotrotz, wenn du jetzt an Gesundheit denkst und an dich als Privatperson, mhm, was machst du dann in Bezug auf deine eigene Gesundheit?
Ja, also zunächst einmal bin ich sehr gewissenhaft, was Vorsorgeuntersuchungen angeht. Da, das mache ich eigentlich schon seit mehreren, ja bestimmt seit 30 Jahren. Da hatte ich nämlich nach einer Knieoperation einen schwarzen Fleck in der Operationsnarbe.
Okay.
Und da bin ich damit zum Hautarzt gegangen und dann hat der Hautarzt gesagt, oh Kollege, der sieht aber gar nicht gut aus. Und dann wurde der mir entfernt und die Bestätigung war dann auch, dass der bösartig war. Und seitdem gehe ich einmal im Jahr zum Hautscreening. Also das schon mal das Erste. Ist auch nie wieder ein böser Fleck gefunden worden, also alles gut.
Gott sei Dank.
Ich bin aber auch darüber hinaus einmal im Jahr, ich nenne das immer, gehe ich zur großen Inspektion zu meinem Hausarzt. Und der nimmt dann alle Werte, alle Blutwerte, guckt, ob der Blutdruck okay ist und untersucht eigentlich alles, inklusive auch Krebsvorsorge, so dass ich da eigentlich immer just in time unterwegs bin.
Also du machst das aufgrund deiner eigenen Erfahrung, damals 30 Jahre her. Wie alt bist du aktuell?
Ich bin 61.
Es gibt ja bestimmte Vorsorgeuntersuchungen, die werden von den gesetzlichen Krankenkassen ab einem bestimmten Alter bezahlt. Bei dem Thema Hautkrebs geht es um das Thema 35. Lebensjahr oder bei Männern gastroenterologische Untersuchungen 45 oder 50. Du gehst da allerdings hin, um ja frühzeitig Krankheiten erkennbar zu machen oder was ist dein Ansinnen?
Also ich neige sehr dazu, das zu machen, was die Medizin einem rät. Ich verstehe da nichts von und deswegen verlasse ich mich da auf die Fachleute. Ich habe auch alle Impfungen. Ja, also da bin ich wirklich sehr, sehr gewissenhaft und das hat sich natürlich durch Corona nochmal verstärkt. Ich habe jetzt darüber hinaus auch eine Lungenentzündungsimpfung. Eine Impfung gegen Gürtelrose, also alles, was man Männern in meinem Alter rät, das mache ich. Und ich fühle mich da auch sehr wohl mit, weil das natürlich auch schon so eine gewisse Sicherheit bietet.
Genau, darum geht es ja auch beim Thema Gesundheit, um eben gute Gefühle, also sich selber gesund zu fühlen. Die meisten, habe ich teilweise den Eindruck, gehen dann erst zum Arzt, wenn sie eben krank sind oder wenn sie den Eindruck haben, dass sie erkrankt sind, lassen sich da medikamentös behandeln im Rahmen der klassischen Schulmedizin, wundern sich dann in Teilen, dass eine bestimmte Sache, wie jetzt bei dir, im Thema Hautkrebs, hätte frühzeitiger erkannt werden können. Mhm. Du bist jetzt, so scheint es mir, ein Verfechter der Vorsorgeuntersuchung.
Genau.
Würdest du denn Wenn du angenommen vor 40 Jahren mal schaust, du bist 21 Jahre alt gewesen, was würdest du dir selber raten als 21-Jähriger?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, als 21-Jähriger war ich diesbezüglich ziemlich doof, um das mal ganz deutlich zu sagen. Ich habe überhaupt nicht darauf geachtet, dass gerade jetzt in der Jahreszeit, dass ich immer ordentlich eingecremt bin mit einem Sonnenschutzfaktor, das habe ich alles nicht gemacht. Das ist mehr so gekommen, dass man da ein bisschen nachgedacht hat und auch vorsichtiger geworden ist durch die Kinder. Also ich habe eine sehr helle Haut, meine Frau ist rothaarig, hat auch eine sehr helle Haut, also haben unsere beiden Kinder super Pech und sind irre empfindlich, auch als kleine Kinder gewesen, und deswegen sind wir immer mit Sonnenschutzfaktor rausgegangen. Und seitdem trage ich auch regelmäßig eine Kappe, damit ich hier hinten, wo die Haare ein bisschen dünner werden, ja, keinen Sonnenbrand kriege. Ja. Also mit 20 habe ich an sowas nicht gedacht. Da war ich da ziemlich sorglos. Und insofern ist es schon schlau, sich auch in dem Alter schon mal den ein oder anderen Sonnenbrandgedanken zu machen, weil ich habe gelernt, die Haut vergisst nie. Also jeden Sonnenbrand, den man mal hatte, davon hat man sein Leben lang was, und da sollte man sehr vorsichtig sein.
Ja, das ist ein springender Punkt, apropos vorsichtig sein. Ich bin hier jetzt gerade im Kreishaus hier in Recklinghausen in der Parksituation gewesen, bin dann über das Baustellengelände gelaufen. Da bin ich natürlich darauf hingewiesen, dass das nicht erlaubt sei, was ja auch völlig okay ist. Sicherheit auf dem Bau geht ja vor. Und apropos Sicherheit, wenn wir jetzt rausschauen aus dem Fenster, die Sonne ist am Himmel. So wie du es gerade sagst, die Haut vergisst nie. Die hat einen bestimmten Speicher, eine bestimmte Aufnahmekapazität, und irgendwann ist eben dieser Bräunungsfaktor oder das Bräunungslager voll. Die Berufsgenossenschaften machen da massiv Werbung aktuell, vor allen Dingen die BG Bau. Wenn du jetzt von der Privatperson mal schaust in Richtung deiner Funktion als Landrat, was kann denn die Politik über das, was jetzt auch die BG macht, hinaus noch tun, um eben junge Menschen zu animieren, eben für Hautschutz zu sorgen? Nur mal als Beispiel.
Mhm. Ja gut, da gibt es eigentlich nur den Rat, das mit einer pfiffigen Öffentlichkeitsarbeit zu verbinden und mit ein paar guten Spots oder Posts in Social-Media-Kanälen nochmal auf die Gefahr hinzuweisen und das damit deutlich machen. Das ist so der eine Bereich, aber natürlich auch, ich bin ja auch Arbeitgeber. Wir haben hier bei uns bei der Kreisverwaltung Recklinghausen über 2000 Kolleginnen und Kollegen, und wir haben auch ein betriebliches Gesundheitsmanagement, wo auch regelmäßig Tipps rausgegeben werden. Beispielsweise, wenn in dieser Jahreszeit immer auf Sonnenschutz achten, regelmäßig viel nicht alkoholische Getränke zu sich nehmen, natürlich am meisten Mineralwasser oder Obstsäfte. Und das muss man schon auch öfters wiederholen, damit es halt auch so ein bisschen verfängt. Also ich glaube, mit einer so einer Kampagne, das wird nicht reichen. Man muss das öfters machen. Ja. Also ich so wie beispielsweise bei Zähnen. Ich bin da immer ganz beeindruckt. Also ich als Schulkind bin schon darauf hingewiesen, keine Süßigkeiten in der Schule, ne? Sondern bei mir war es damals noch das gute Butterbrot. Wird ja heute auch ein bisschen kritisch gesehen, aber damals war das noch so. Und das hat sich alles durch alle Schülergenerationen durchgezogen. Also da sind wir schon mit der Prävention und mit der Aufklärung sehr, sehr weit. Das wissen die Kinder heute.
Ja, wobei es auch da, das darf ich jetzt nochmal erwähnen, ich hatte letztens eine Studie gelesen von der TU in München, stand es in der Bild-Zeitung drin. Da geht es darum, dass wir wohl aufgrund fehlendem Gesundheitswissen, 3 von 4 Bürgern wissen zu wenig über Gesundheit, hat jetzt die Uni in München herausgefunden, in Richtung des Kosteneinspareffekts auf jeden Fall, so stand es plakativ drin, knapp 5.000 Euro pro Bürger sparen könnten, wenn zum Beispiel Vorsorgeuntersuchungen oder auch die Zahnvorsorge in Anspruch genommen würde. Bedeutet, die hatten sogar eine Zahl genannt von 8 Milliarden Euro, wenn es eben um, ja, dieses Thema der Früherkennung beim Zahnarzt geht. Man sollte ja einmal im Jahr auf jeden Fall hingehen, um den Zahnstatus zu prüfen. Du sagst ja gerade, als Kind damals sind wir aufgeklärt worden, ich bin aus den 70er Jahren, über die Sesamstraße.
Ja, stimmt.
Dreimal täglich Zähne putzen ist von großem Nutzen. Wiederholung ist die Mutter der Pädagogik, in Erinnerung geblieben. Wir hatten auch in Asen, das ist ein Dorf, wo ich jetzt herkomme, ein eigenes Gesundheitsamt, wo wir immer mal wieder hingelaufen sind zu den auch Schluckimpfung. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass die Durchdringung dieses Thema Zahnfrüherkennung deutlich größer gewesen ist als jetzt. Du hattest jetzt gerade gesagt, dass ihr über das Gesundheitsamt in Recklinghausen vielleicht als leuchtendes Beispiel in den Schulen auch oder in den Kindergärten Aufklärung betreibt. Ja. Wie geht ihr da vor?
Ja gut, das sind zunächst mal ganz normale Terminankündigungen und dann gehen die Fachleute hin und erklären dann insbesondere natürlich den Kindern, wie man richtig die Zähne putzt. Das macht übrigens mein Zahnarzt nach wie vor bei mir. Also jedes Mal, wenn ich muss übrigens dreimal im Jahr hin, weil ich dann, ich habe sehr mineralhaltigen Speichel und deswegen habe ich Probleme mit Zahnstein, muss also dreimal im Jahr dahin, damit der schön weggesammelt wird und bevor ich also überhaupt behandelt werde, kriege ich das meinen Mundraum mit so einem Gel eingeschmiert.
Ja.
Und alles da, wo es blau ist, habe ich schlecht geputzt. Und dann sitze ich da wieder, wie damals in der Schule. Und dann zeigt die mir mit so einem, wie ich dann die Zahnbürste drehen und wenden und machen muss. Also da gibt es in der Tat auch immer wieder einen Hinweis darauf. Also das machen die natürlich. Und dann gibt es dann halt auch, ich sag jetzt mal, gute Comics oder Bilderbücher, wie man das ein bisschen noch untermauern kann.
Ja, das ist schon sinnvoll jetzt Zahngesundheit. Ich hatte in der Folge 2 eine zahnmedizinische Prophylaxe-Assistentin. Ich hatte, war in der Zahnärztekammer in Münster wieder mal kennengelernt, die Yvonne Frank. Die hatte mir dann auch was zum Thema professionelle Zahnreinigung erzählt. Und da bin ich eben der Ansicht, Thema einmal, du sprachst auch vom betrieblichen Gesundheitsmanagement, da geht es ja einmal um das Thema der Verhältnisprävention. Also was macht der Arbeitgeber eigentlich für seine Mitarbeitenden? Sichere und gesunde Arbeit ist ja auch vorgeschrieben oder gesunde Arbeitsbedingungen. Und auf der anderen Seite im Rahmen des Verhaltens, was macht der einzelne Mitarbeiter eigentlich für sich? Die Zahnärzte, zumindest in Münster, sagen, 1 bis 4 Mal im Jahr sollte man schon zur professionellen Zahnreinigung gehen. Die muss ich aber, wenn ich jetzt gesetzlich krankenversichert bin, ja in Teilen selber bezahlen.
Ja, gut. Das ist in der Tat so. Und das ist in der Tat so. Also ich muss die auch selber bezahlen.
Ja.
Und mir ist es das wirklich wert. Weil man freut sich ja immer, wenn man gelobt wird. Und ich bin schon so ein bisschen stolz drauf, wenn dann die Kollegin, die das bei mir macht, sagt, ach, da hat aber einer sehr drauf geachtet und ich mache auch immer abends mit Zahnseide die Zwischenräume sauber und so. Das freut mich dann schon. Ne? Also ein guter Zustand im Mund ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig.
Also geht es nicht nur um diese Zahnprophylaxe, sondern es geht um das persönliche Gespräch.
Ja, also ich freue mich dann jedenfalls immer.
Ich freue mich auch, wenn mich jemand lobt, wenn mir jemand gegenüber sitzt, mit dem ich über Gesundheit rede.
Und 3 Wochen vorher fange ich wie ein Wilder, ja. Da hält mich nichts mehr.
Genau, das ist ja dann der Klassiker. Genau. Aber nichtsdestotrotz, wenn es ja gut tut, dann hilft es ja auch. Und ich finde auch da mal hinzuschauen und den Umkehrschluss zu sehen, was ist denn, wenn ich eben schlechte Zähne habe? Wir haben teilweise herausgefunden, dass eben über den Zahnhalteapparat dann Bakterien auch in den Blutkreislauf eindringen können. Die haben dann eine Auswirkung auf Diabetes, auf koronare Herzerkrankungen oder auch Hirnerkrankungen. Das heißt, dass wenn ich jetzt einen schlechten Zustand habe meiner Zähne, ich ja Raubbau im eigenen Körper betreibe.
Ja, und wenn du schon Übergewicht hast, so wie ich, dann musst du wenigstens gescheite Zähne haben, damit du damit nicht auch noch Schwierigkeiten kriegst.
Okay, aber hält sie noch in Grenzen, oder?
Ja, natürlich.
Ja, genau, wobei das auch Einflussfaktoren sind.
Ja, natürlich. Ja,
also. Ja, am Ende des Tages kann halt jeder nur in seine eigene Gesundheit investieren. Ich hatte mal ein Beispiel, da hat mir jemand nochmal zugerufen, das ist so wie schöner Wohnen im eigenen Körper. Vielleicht nochmal ein Bewusstsein dafür zu bekommen. Also wenn ich jetzt nach Hause kommen würde und meine gesamte Wohnung wäre zugestellt oder zugemüllt, dann würde ich doch eigentlich grundsätzlich anfangen aufzuräumen. Vor allem, wenn ich irgendwie vielleicht mal Gäste oder so erwarte. Also hier den Fokus mal wieder drauf zu setzen, dass der Mensch an sich für seine eigene Gesundheit auch etwas investieren muss. Das wäre doch ein Aspekt, oder?
Ja, zumindest die Verantwortung dafür hat. Ne? Das wäre dann sicherlich schon so der erste Schritt in die richtige Richtung. Man kann sich ja noch so sehr darüber beschweren, wenn du dich selber drum kümmerst, an dir selber kannst du was ändern. Das ist natürlich klar.
Ja, und wie nimmst du das aktuell wahr? Hast du nicht so den Eindruck, so der 80er, 90er Jahre, dass, hey, Staat, helf mir mal, oder was kann die Politik eigentlich für mich tun, dass der Bürger an sich, jetzt ist das eine pauschal Maßnahme jetzt von mir.
Also so die Politik kann sicherlich nicht den Leuten die Zähne putzen. Ne? Also das müssen sie schon selber machen.
Okay.
Das musst du schon selber machen. Wichtig ist natürlich, dass man neueste Trends und wissenschaftliche Erkenntnisse dann natürlich auch in den Umlauf bringen muss. Nur ich habe bei uns in Deutschland ab und zu so das Gefühl, dass wir auch so ein bisschen mit Angst motivieren wollen. Da bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Ne? Also momentan haben wir ja einen unheimlichen Hype darüber, wie viel Fleisch man am Tag essen darf, soll, muss oder vielleicht gar nicht. Das ist so eine Diskussion, die ich so ein bisschen mit Sorge sehe. Ich habe so ein bisschen Angst davor, dass ich in 5-6 Jahren, wenn ich einen Schnitzel essen will, mich neben die Raucher stellen muss vorm Restaurant und so illegal in meinen Schnitzel beißen muss, weil es bis dahin wahrscheinlich verboten ist. Also ich finde es so manchmal ein bisschen übertrieben. Auf der einen Seite ist es natürlich schon so, dass wir in der Tat insgesamt wahrscheinlich viel zu viel Fleisch essen. Und es wäre sicherlich gut wie bei allen, wenn man das im Maßen machen würde.
Ja gut, jetzt ist das an mir vorbeigegangen. Also Fleisch essen, dass man das nicht mehr so machen soll, das habe ich jetzt auch nicht so wahrgenommen. Ja. Wir hatten uns ja am Feuerwehrfest in Asen auch getroffen. Da habe ich mir natürlich auch erstmal sofort eine Wurst geholt, weil es einfach auch gut schmeckt. Also ja. Das geht ja auch in Richtung Gesundheit und Wohlbefinden. Ja, ja. Du sagst aber zu Recht, wenn, dann bitte in Maßen. Ja, ja. Warum soll ich mir da jetzt 5 Würstchen
obwohl die war lecker, ne?
Na klar, wahrscheinlich kommt die von Damus oder von hier Kandahurhof. Das ist eine gute Wurst, das muss man ja ganz klar so sagen. Und das macht ja auch Spaß. Da ist ein bisschen Fett als Geschmacksträger dabei. Nichtsdestotrotz, Geschmacksträger wäre jetzt immer so ein Aspekt zu sagen, genau, wir arbeiten in Deutschland eher beim Thema Aufklärungsarbeit mit der Angst. Mhm. Beim Thema Gesundheit ist ja jetzt die Frage, du sprachst das Thema Posting an, du sprachst das Thema Social Media an, du sprachst das Thema Aufklärung an. Da mal hinzugehen und eher in Richtung von Nutzenargumenten unterwegs zu sein oder von positiven Beispielen unterwegs zu sein, oder wie kann man denn da Aufklärung betreiben? Oder wie macht ihr das?
Ja, also wir machen das so, dass wir eben versuchen, nicht mit Ängsten zu arbeiten, sondern es relativ sachlich darstellen und praktisch das Positive in den Vordergrund. Also wenn ich mir die Zähne putze, dann muss ich eben eigentlich insgesamt weniger zu schwierigen Zahnbehandlungen oder wenn ich ab und zu auch mal ein bisschen Gemüse esse und Vollkorn, Brot beispielsweise, dann ist das besser für die Verdauung und für den Magen- und Darmtrakt. Also wir weisen eher so drauf hin. Mhm. Ne? Und nicht um Himmels Willen, wer 5 Koteletts in der Woche isst, der. Ne?
Also der wird dann irgendwann versterben.
Da muss man ein bisschen ja.
Okay, wobei sterben tun wir eh. Also das ist ja so klar wie Kloßbrühe, das muss man ja auch sagen. Also am Ende des Tages werden wir von dieser Welt scheiden. Und die Frage ist immer, ich bin jetzt mittlerweile ja auch 50 Jahre oder bald 50 Jahre, wenn ich mir so einen Zollstock mal anschaue, was habe ich jetzt die 50 Jahre gemacht? Also was habe ich denn jetzt für einen Raubbau eigentlich betrieben? Auch vielleicht mit 21, mich nicht eingecremt, auf der Liegewiese in Datteln rumgelegen, nur Sonnenbrand bekommen. Naja, gut, beim nächsten Mal wird es anders werden, dann hatte ich aber nochmal einen. Das gehört ja vielleicht auch alles zu dem Thema Erfahrungswerte dazu. Mhm. Würde ich gegebenenfalls heutzutage auch anders gestalten. Ich bin allerdings der Ansicht, dass Thema Aufklärungsarbeit der ein oder andere mal wirklich schauen sollte, wie gesund möchte er eigentlich unterwegs sein? Was möchte er für seine eigene Gesundheit tun? Du sprachst jetzt gerade nochmal von dem betrieblichen Gesundheitsmanagement. Mhm. Also was können Arbeitgeber eigentlich dafür tun, dass die Menschen aufgeklärt werden?
Also Arbeitgeber haben ja zunächst auch mal ein Interesse daran, dass durch gesundere oder weniger kranke Mitarbeitende auch die Kolleginnen und Kollegen öfters da sind. Also die Krankenquote reduziert werden kann. Das ist ja erstmal für alle Seiten positiv. Und es gibt ja mittlerweile auch so, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, chronische Erkrankungen, also Erkrankungen, die jetzt nicht chronisch im klassisch-medizinischen Sinne sind, die aber immer vermehrt auftauchen. So, und dass man dann darauf hinweist, woran das denn möglicherweise liest. Wir haben ja auch immer mit neuen Krankheitsbildern zu tun, ich sage jetzt mal Stichwort Burnout zum Beispiel, dass man dann darauf hinweist, wie kann man das erkennen, ja, wo geht man dann mit dieser Erkenntnis hin und wie kriegt man es geändert? Das sind beispielsweise Dinge, die ich im Rahmen vom betrieblichen Gesundheitsmanagement sehr, sehr, sehr wichtig finde.
Und dann investiert ihr auch in die Gesundheit der Mitarbeitenden.
Ja, also wir haben erstmal eine sehr, sehr rührige Betriebssportgemeinschaft, wo man alle möglichen Sportarten machen kann. Man kann ja auch jedes Jahr Sportabzeichen machen in 3 oder 4 verschiedenen Varianten. Also wir haben ja auch so eine Läufertruppe, die immer an allen möglichen Läufen hier in der Umgebung auch teilnimmt. Also da sind wir eigentlich alleine schon, was das angeht, ganz gut unterwegs, aber eben halt auch, dass wir darauf hinweisen, dass man beispielsweise in der Mittagspause auf dem Bürostuhl ein paar gymnastische Übungen machen kann, die dann dazu geeignet sind, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen und ähnliche Dinge zu vermeiden. Also da kriegen wir schon echt gute Tipps.
Da gehe ich von aus. Also ich habe mich jetzt auch mit dem Thema betriebliches Gesundheitsmanagement ja beschäftigt. Man hat ja die Gelegenheit als Arbeitgeber sogar bis zu 600 Euro pro Mitarbeiter über den Paragraphen 3 pro Jahr steuerfrei zu investieren, um genau, was du gerade gesagt hast, einmal Ernährungstipps auch nochmal reinzuholen, beziehungsweise Präventionskurse auch zu bezahlen. Du sprachst gerade von einem Anstieg an vielleicht psychischen Erkrankungen. Nimmst du das so wahr? Jetzt vielleicht weniger hier in der Kreisverwaltung, aber insgesamt?
Also ich weiß nicht. Viele Leute sagen, ja, seit Corona ist alles anders. Das kann auch wirklich teilweise auch noch aus dieser Zeit herkommen. Die Leute haben, wir haben ja jetzt auch insgesamt gesehen, eine Zeit, die ja doch schon von Krisen durchsetzt sind, insbesondere natürlich in der Weltpolitik. Und das macht schon Leuten Angst und die machen sich Gedanken und Sorgen. Und aber es gibt natürlich auch Leute, die wirklich, ich sage jetzt mal, völlig überarbeitet sind. Es gibt Leute, die müssen zu Hause ihre Frau oder ihren Mann stehen, darüber hinaus dann auch im Beruf, möglicherweise auch noch im Verein. Also es gibt teilweise auch Leute, die sich natürlich zu viel zumuten. Dann gibt es Leute, denen zu viel zugemutet wird, weil es die Chefinnen und Chefs gar nicht so sehr mitkriegen. Mhm. Also da gibt es ganz unterschiedliche Dinge. Und darauf aufmerksam zu machen, halte ich für sehr, sehr, sehr sinnvoll. Wir haben jetzt seit Corona das Instrument von Homeoffice. Ich war da am Anfang super skeptisch. Dann war ich der allergrößte Fan, weil ich total beeindruckt war, wie positiv das insgesamt gelaufen ist. Erhöht auch deutlich die Flexibilität der Kolleginnen und Kollegen und führt dazu, dass sie nicht alle in jedem Stau stehen müssen. Mhm. Also gibt es eigentlich viele positive Aspekte dabei, aber es gibt auch in der Tat Kolleginnen und Kollegen, die sich dann gerade im Homeoffice viel zu viel zumuten, so ein latent schlechtes Gewissen haben. Ich bin ja gar nicht mehr im Haus, das kriegen die ja gar nicht mehr mit, was ich alles mache, und sich dann auch immer mehr unter Druck setzen. Also da muss man dann auch schon mal einschreiten. Deswegen bin ich auch ein Gegner davon, nur Homeoffice zu machen. Das gibt es ja in manchen Versicherungen und so. Wollen die Leute auch gar nicht. Also wenn man so mit einigen Kollegen spricht, nee, so zweimal in der Woche ins Büro kommen, ist für die dann doch schon auch sehr positiv. Auch die Kolleginnen und Kollegen auch mal face-to-face, wie man heute so schön sagt, zu sehen und nicht nur über eine Videokonferenz, das macht dann auch eine ganze Menge aus. Also da gibt es immer wieder neue Herausforderungen und das ist eigentlich gute Übung, dass so ein Gesundheitsmanagement das dann auch erkennt und dann da auch präventive Vorschläge hat, wie man dem umgehen kann. Wir haben auch das Instrument der Rückkehrgespräche, dass also jemand bei einer Wiedereingliederung, wenn einer lange krank war, da haben wir hier Kollegen, die sich dann um die Mitarbeitenden kümmern. Also das ist schon wichtig.
Ja. Und da auch das Thema Wiedereingliederung greift ja auch die gesetzliche Rentenversicherung auf.
Genau.
Dass da eben das Sozialversicherungsnetz, was wir Gott sei Dank in Deutschland haben, auch ineinander greift. Also einmal Berufsgenossenschaft und auf der anderen Seite natürlich aufgrund Krankheit die gesetzliche Krankenversicherung respektive die gesetzliche Rentenversicherung. Dass das ja auch eine Pflicht vom Arbeitgeber grundsätzlich ist und der Arbeitnehmer kann es ja freiwillig entscheiden, ob ich dann wieder 8 Stunden zur Arbeit komme oder erstmal nur 4 Stunden oder mich eben
genau,
wieder
einbinden verschiedene
lasse. Verschiedene Möglichkeiten. Auch eine Aufgabe des betrieblichen Gesundheitsmanagements, so wie ich es zum Beispiel damals mal gelernt habe. Nochmal, um auf diese Präventionskurse zu kommen, das wäre nochmal so ein Aspekt, um eben in 4 verschiedenen Themenfeldern, Bewegung, Ernährung, Suchtmittelprävention oder auch dem Thema Stressmanagement, dem einen oder anderen was Gutes an die Hand zu geben. Ich bin tatsächlich schwer begeistert davon, denn vor 2-3 Jahren gab es so ca. 180.000 Kursangebote in ganz Deutschland. Da gibt es eine zentrale Prüfstelle in Berlin, § 20 Kurse sind das, die werden dann dort gelistet, auch jeweils über die einzelnen Krankenkassen, die ja einen Teil subventionieren. Mhm. Mittlerweile, ich habe nochmal reingeschaut, gibt es über 500.000 Kursangebote. Da bin ich auch der Ansicht, sollte mehr Aufklärung betrieben werden, damit eben Arbeitnehmer auch davon wissen und das dann auch in Anspruch nehmen können. Wäre das nicht auch so ein Aspekt, um vielleicht dieses Gesundheitsmanagement nochmal, um vielleicht Gesundheitsbotschafter aufzupeppen oder Plakate nochmal aufzuhängen? Also wie könnte man da noch mehr Aufklärungsarbeit betreiben, dass die Menschen eben diese Leistung, die es gibt, auch in Anspruch nehmen?
Also wir haben bei uns im Intranet regelmäßig Mitteilungen, wo die Kolleginnen und Kollegen auf diese Möglichkeiten hingewiesen werden, ja, auch auf die ganzen Gesprächsangebote. Das funktioniert sehr gut. Plakate bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Das hat dann so ein bisschen so einen erzieherischen Charakter. Das wollen wir ja genau nicht. Ach so. Wir wollen ja den, dass die Leute das, also so eine Art Hilfe zur Selbsthilfe anbieten, dass sie das selber erkennen und vor allen Dingen auch ihre eigene Verantwortung. Ich glaube, wir haben ein Phänomen, was Ergebnis der Reizüberflutung für Informationen angeht. Ja, also wir haben ja alle eine E-Mail-Adresse, wir haben alle WhatsApp, wir haben alle Facebook, Twitter, was weiß
LinkedIn, ich nicht. Instagram, Facebook.
Genau, Instagram, TikTok, ich weiß nicht was alles.
Ja.
Und vor dem Hintergrund haben wir natürlich auch eine Informationsüberflutung. Also wir kriegen irre viele Informationen. Wir müssen aber auch alle unseren Job machen, was ja auch eine Kapazität in Anspruch nimmt. Und da entstehen, wir wollen es allen recht machen, Familie, Partnerin, Partner, Kinder, wir wollen es allen recht machen, Eltern, Großeltern, und kommen dann manchmal in eine absolute Überforderung. Und ich habe mal gelernt, Stress ist etwas wirklich Subjektives. Und da ist es dann natürlich ganz wichtig, dass man eben diese Stressabbau- oder Erkennungsseminare anbietet, damit die Leute das mal so ein bisschen selber auch einschätzen können. Mhm. Also ich habe beispielsweise die Erfahrung gemacht, also Tagesschau oder Tagesthemen, das gucke ich nur noch aus Tradition.
Oh.
Also in dem Moment, wo um 8 Uhr der Gong geht und ich dann davor sitze, habe ich über die Kanäle, die ich habe, die Newsletter und die Push-Up-Mails und so, habe ich alle Informationen schon.
Okay, weil die schon da sind.
Weil die schon da sind, ja.
Genau. Also eine Zusammenfassung am Abend ist eigentlich nicht überflüssig.
Ja, das ist mehr so, es gehört so zum Alltag. Ne?
Okay, und da nehme ich auch teilweise so eine Reizüberflutung wahr. Du hattest das gesagt, wir sind ja dann durch diese sozialen Medien eventuell auch in so einer Blase der Informationsgestaltung. Seit 3 Jahren, über 3 Jahren Ukraine-Krieg, dann hatten wir Corona, dann vielleicht nochmal Erdbeben, Katastrophen.
Gasmangellage.
Und wenn ich hatte letztens mit einem Handwerker nochmal gesprochen, der dann mir dann sagte, ich habe 3 Monate das gesehen, mir jede Info reingezogen und habe dann selber für mich festgestellt, wenn ich das jetzt noch weitermache, dann werde ich vielleicht sogar jemand depressiv oder bekomme Angstzustände. Der hat dann erstmal eine Zeit lang so eine Art Digital Detox betrieben, also nicht mehr sich jede Information oder negative aufgeladene Information dann auch angeschaut, weil das ja auch einen Einfluss hat auf mich selber und auf mein Beruf.
Also ich gebe den Menschen immer den Ratschlag, weil ich das auch selber so mache, wenn ich in Urlaub bin, dass man das Handy wirklich nur einmal am Tag anmacht, um alle Informationen, dann kann man auch selektieren. Und dann bist du dann halt an eine Stunde am Tag im Urlaub drin. Das ist völlig ausreichend, um das Nötigste mitzukriegen. Weil wenn man es den Leuten verbietet, dann kriegen die spätestens nach 3 Tagen einen Rappel und dann sind die den ganzen Nachmittag weg. Habe ich alles schon erlebt. Aber man muss auch mal abschalten können. Und das ist schon ganz wichtig. Ich finde auch bei Kindern, denn das ist sehr wichtig, dass man mal einen Tag mal so, heute bleiben mal alle Handys, alle Rechner, alle Spielekonsolen aus. Wir machen jetzt heute mal, wir gehen mal spazieren oder wir gehen ins Zoo oder wir spielen, weiß ich nicht, Mensch, ärgere dich nicht oder Kniffel. Das sind so Dinge, die, also ich glaube schon, dass es wichtig ist, auch mal so einen analogen Tag oder zumindest einen halben Tag mal einzuführen, um auch mal so ein bisschen zu resetten.
Und das wäre doch Appell, jetzt ist Appell wahrscheinlich wieder negativ belegt bei dem einen oder anderen, oder eine Botschaft, die ich jetzt hier raushöre, einen analogen Tag pro Woche, alle zwei Tage, vielleicht drei, viermal im Monat. Und da haben wir ja hier im Kreis mannigfaltige Möglichkeiten.
Ja.
Ob es jetzt in Recklinghausen auch dieser Tierpark nochmal ist oder einfach nur die Hart mal zu betrachten. 55 Quadratkilometer grüne Lunge im Prinzip hier im nördlichen Ruhrgebietsrand, wo man einfach durchlaufen kann, ohne einen Weg nochmal doppelt zu gehen, was natürlich auch wieder Spaß macht.
Wahnsinn, ne? Oder auch in der Hohenmark, die Wanderwege, die Reitwege, die Fahrradwege. Kann ja wirklich ganz, ganz toll Radfahren zwischen Emscher und Lippe. Also da sind wir nun wirklich, da haben wir alles. Ne? Oder auch sich mal die gute Industriekultur mit dem Fahrrad anzugucken. Das sind alles Dinge, die wirklich, kann ich jedem empfehlen.
Emscher Radweg. Ich war in Böhmen stationiert. Man kann jetzt über Borkenberge, über den Übungsplatz fahren. 8 Kilometer am Stück. Man sollte auf der Straße bleiben.
Ja.
Also da gibt es Verbotsschilder, die sollte man auf jeden Fall beachten. Aber ansonsten, das nehme ich jetzt nochmal mit, so als gute Botschaft, einen analogen Tag mal einzurichten. Vor allen Dingen auch für Kinder, die ja dementsprechend auf einmal mit dem Handy als Normalität aufwachsen.
Ja,
dann eher in der Ferne unterwegs sind, als bei sich selber nochmal zu schauen. Gibt es noch insgesamt zum Thema jetzt Gesundheit etwas, was du vielleicht den Hörern über den analogen Tag hinaus so mit auf die Reise geben möchtest?
Ja, also wie gesagt, ich halte beim Thema Ernährung wenig von Verboten, aber viel von Vernunft und vielleicht gibt es dazwischen auch so einen Kompromiss. Es könnte ja dann auch so ich sag jetzt mal so ein Weg der Mitte sein, ne? Also ich muss nicht jeden Tag Fleisch essen, ich muss es auch nicht ganz sein lassen, aber man kann es ja mal reduzieren. Also wenn man 3 fleischlose Tage in der Woche hat und dann gibt es ja auch noch so Ersatzdrogen wie Fisch, den man ja auch noch einführen kann in Speiseplan,
da
kann man das vielleicht ein bisschen gesünder machen. Und natürlich, das sage ich immer wieder, wichtig ist, glaube ich, auch, dass man so das Essen ein bisschen zu einer heiligen Handlung macht. Dass man sich Zeit nimmt, dass man möglichst nicht dabei noch einen Film guckt oder sich sonst ablenken lässt, sondern wirklich ein gescheites Tischgespräch hat, dabei sich dann auch über das Essen unterhalten kann. Was ist das denn? Was haben wir da gerade gekocht? Und nicht alles so wahllos in sich hineinschaufelt, sondern halt ein bisschen ich sag jetzt mal, auch da Zeit reinfließen lässt, dann ist das, glaube ich, besser.
Und die Verantwortung fängt halt eben im eigenen Haushalt an.
So ist es,
genau. Fängt morgens schon an, indem ich mir vielleicht mal wieder eine Stulle mache,
ja, die man mitnehmen zur Arbeit. Ja, ich bin jetzt ich bin jetzt morgens wirklich ganz auf Haferbrei.
Oh, okay.
Ich muss sagen, ich gehöre aber zu denjenigen, ich habe es als Kind schon gerne gegessen, muss ich jetzt zu meiner Ehrenrettung sagen, okay. Ist keine Heldentat, und der wird bei uns morgens immer ordentlich gemixt mit Obst, so dass ich schon, bevor ich ins Büro fahre, eine ordentliche Ladung auch Obst schon gegessen habe, und hält lange satt, ist gut für die Verdauung, und da gibt es auch noch so ein paar, wie man so ein bisschen mit Rosinen und mit Honig, da kann man auch in Nüssen, kann man eine ganze Menge auch noch variieren. Also das ist schon gar nicht schlecht. Dann hat man schon mal eine gesunde, ordentliche Mahlzeit gemacht, und dann geht man schon so ein bisschen entspannter in den Tag und kann sich dann aufs Mittags- und Abendessen freuen. Salat zwischendurch ist auch mal nicht schlecht.
Also ich nehme jetzt hier nochmal ein paar Tipps auch mit, beziehungsweise nicht nur Tipps mitnehmen, sondern ich erinnere mich jetzt daran, wie wir damals als Kinder auch unterwegs waren, dass wir sonntags zur Oma gefahren sind, Recklinghausen Süd, und da gab es dann Sonntagsbraten oder da gab es dann das gemeinsame Essen mit der gesamten Familie. Da gab es natürlich auch keine Handys, also gab es auch keine Ablenkung.
Nee.
Die Themen waren dann generationenübergreifend teilweise auch anstrengend. Das gehört dann vielleicht auch zu einer Familie
dazu. Politik und Fußball war damals schon sehr.
Ja, Fußball auf jeden Fall, natürlich, ganz klar. Ja, da gab es auch mal Reibung, aber nichtsdestotrotz hat man sich eben mit seinen Lieben, mit seinem nächsten Umfeld ja auch dann nochmal beschäftigt. Ja, und dann nochmal gehört, was so los war. Das nämlich aktuell auch war, dass die Mahlzeiten eher so als Zwischending mitgenommen werden. Man guckt.
Ja, und das ist schade. Das muss man wieder so ein bisschen kultivieren, dass man dann wenigstens einmal am Tag mit der Familie zusammen am Tisch ist. Da muss man sich als Eltern immer ein bisschen zusammenreißen, damit man nicht jeden Tag fragt, und wie war es in der Schule?
Ja.
Ne, da muss man auch so ein bisschen Selbstdisziplin bei der Fragestellung haben.
Okay, aber insgesamt geht es ja dann
ist das gut.
Um Familienleben, um eben Ernährung, Zahngesundheit, Vorsorgeuntersuchung, vielleicht über das Maß der gesetzlichen Vorgaben hinaus mal in Anspruch zu nehmen und einfach über Gesundheit und gute Themen zu sprechen. Bodo, meine letzte Frage. Wie war das Gespräch jetzt für dich?
Interessant, ich bin überrascht, dass es schon vorbei ist. Also die Zeit ist jetzt richtig schnell umgegangen. Also hat mir Spaß gemacht.
Wir können ja gegebenenfalls, du hattest dich ja jetzt auf die nächste Legislaturperiode vorbereitet, habe ich jetzt gehört, durch die Vorsorgeuntersuchung, in 2-3 Jahren nochmal miteinander sprechen.
Können wir gerne machen.
Abgemacht?
Abgemacht.
Dann danke ich dir für das Gespräch und verabschiede mich.
Alles klar. Tschüss, mach's gut.
Ja, tschüss.